Vis-à-vis.
Herr Kiesinger, schauen wir uns mal die nackten Zahlen an. Aktuell gibt es in Berlin 29.000 Plätze für Geflüchtete. Die sind aktuell aber zu 99,5% belegt. Es gibt noch 143 Plätze. Es kommen etwa doppelt so viele Geflüchtete aus der Ukraine nach Berlin täglich. Der Berliner Senat geht mit einem Bedarf von weiteren 10.000 Plätzen bis zum Ende des Jahres aus. Um es mit den geflügelten Worten zum Thema Flüchtlingshilfe zu fragen, schaffen wir das?
Also faszinierend ist ja, dass die Stadt im Sommer Einrichtungen geschlossen hat und jetzt händeringend nach neuen Plätzen sucht. Also eins und eins ist zwei.
Also Sie gehen davon aus, dass es auf jeden Fall schwierig wird, mit den Vorbereitungen diese Menschen jetzt auch adäquat unterzubringen. Wenn wir von über 250 Menschen pro Tag sprechen, die täglich in die Stadt kommen und Hilfe suchen.
Wir erleben es ja schon bei den Ukraine-Geflüchteten. Es sind etwa 3.000 in den Einrichtungen des Landesamtes für Flüchtlinge. Die fast 97.000 anderen sind privat untergebracht. Man sieht, wie die Relation ist. Also die Stadt hat sich zu wenig vorbereitet auf das, was quasi kommt.
Die jetzigen Vorbereitungen sehen so aus. Platz schaffen für 10.000 Flüchtlinge bis Jahresende. Dafür will der Senat winterfeste Zelte und Hallen in Leichtbauweisen aufstellen. Sie sind ein großer Kritiker dieses Konzepts. Warum?
Naja, was heißt Kritiker? Wenn es nicht anders geht, dann muss die Stadt solche Lösungen erbieten. Also von daher würde ich eher sagen, warum haben wir uns nicht besser vorbereitet auf das, was alle wussten, was im Winter passiert. Spätestens im Sommer hätte man merken müssen, dass der Krieg eben nicht so schnell vorbei ist in der Ukraine. Und dann hätten nicht Einrichtungen dicht gemacht werden müssen, sondern man hätte wie 2015, 16 stärker akquirieren müssen. Und ich glaube, da ist das Problem, dass es eine versplitterte Zuständigkeit gibt. Es gibt in Berlin das Landesamt für Flüchtlinge, für die Akquise, für Gewerbeimmobilien, für Mietverträge, für was weiß ich, ist die BIM zuständig, Berliner Immobilienmanagementgesellschaft, die sehr, nach allem, was ich selbst erlebt habe in den letzten Jahren, sehr bürokratisch, sehr langsam, sehr nicht, also ich glaube auch nicht kapiert hat, dass sie jetzt vielleicht mal einen Booster einschalten müssen. Dann ist zuständig wiederum für Kostenübernahmen die Bezirke, die weigern sich. Dann soll das Landesamt für Flüchtlinge, was aber gar nicht ausgelegt ist, um das alles zu schaffen, das irgendwie regeln. Dann gibt es keine gesamtstädtische Verantwortung. Ich glaube, auch Frau Giffey hätte viel mehr Frau Kipping helfen müssen und dem Landesamt für Flüchtlinge. Und so ist auch das Landesamt für Flüchtlinge etwas allein gelassen worden.
Sie sind aktuell wieder sehr gefragt, nachdem es längere Zeit um Sie ruhiger geworden ist, um Ihre Arbeit ruhiger geworden ist. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, LAF, ruft wieder an und bittet Sie darum, erneut Flüchtlingsheime zu eröffnen. Zuletzt haben Sie aber diese Bitte ausgeschlagen oder ausschlagen müssen. Konkret im Fall eines Quartiers in Karlshorst für bis zu 1.000 Menschen. Woran liegt's?
Na, wenn Sie donnerstags angerufen werden, dass Sie zwei Tage später diese Einrichtung betreiben sollen und wenn Sie dann noch hören, dass die Einrichtung gar nicht vorbereitet ist für diese Menschen, dann haben Sie weder das Personal noch die Logistik, um innerhalb von zwei Tagen so eine große Einrichtung zu betreiben. Weil ich kann nicht von einem Tag auf den anderen Sozialarbeiter aus dem Hut zaubern. Also hier fehlt einfach ein Stück weit auch eine richtige Planung.
Also Sie brauchen mehr Vorlauf. Trotzdem noch die Frage, was bräuchte es für Sie als Sozialunternehmer noch und auch für Ihre Mitarbeitenden in den Heimen, damit Sie den Bitten des Senats nachkommen können, eine weitere Unterkunft einzurichten?
Ich erlebe auch etwas anderes, was ich vorher nicht kannte. Ich erlebe, dass das Personal, was schon lange bei uns in Flüchtlingseinrichtungen arbeitet, ein bisschen desillusioniert ist. Das hängt damit zusammen, dass sie schlechter bezahlt werden als die Kolleginnen und Kollegen, die beim landeseigenen Flüchtlingsbetrieb arbeiten. Dass sie, wenn sie längere Jahre bei uns arbeiten, ist normalerweise, gibt es eine Lohnerhöhung nach Erfahrungsstufen. Das gibt es hier kaum. Und die Menschen, die aber schon lange jetzt arbeiten, die wollen, es gibt jetzt gerade Inflation, es gibt Energiekosten, es gibt den Krieg, die wollen auch gewürdigt sich sehen in den Bereichen. Und so, dass mein Stammpersonal anfängt zu sagen, wenn das nicht besser wird, dann gehen wir weg. Also hier hat die Stadt versäumt, auch die bestehenden Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil jahrelang in dem Bereich arbeiten, entsprechend nachzubezahlen, sage ich mal.
Jetzt merkt der Senat oder die Stadt langsam, dass was getan werden müsste. Vor kurzem hat der Ausschuss für Integration getagt. Es finden Gipfel statt zu der Thematik. Was wünschen Sie sich für konkrete und unmittelbare Ergebnisse aus diesen Zusammenkünften?
Einmal dass die Träger, die jetzt die letzten Jahre auch der Stadt und den Menschen geholfen haben, das kann man ja fast an ein, zwei Händen abzählen, dass sie zusammengerufen werden und gemeinsam mit den politischen Entscheidungsträgern, mit der umsetzenden Verwaltung planen. Wir ahnen ja, was die nächsten Monate passiert. Ich habe den Eindruck, dass es auch in der Verwaltung und in der Politik an Menschen fehlt, die einfach auch Entscheidungen treffen.
Sie haben ja aber das schon erlebt. 2015 war es ja eher so, dass Entscheidungsträger und Menschen wie Sie aus der Arbeit mit Geflüchteten an einem Tisch gesessen haben. Was glauben Sie, warum verpennt man das jetzt?
Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Der eine Grund ist, dass ein Teil von älteren Kollegen, die auch entscheidungsfähig sind, in Rente gegangen sind, die berühmten Babyboomer. Der zweite Grund ist, dass wir jetzt innerhalb von ein, zwei Jahren drei unterschiedliche Regierungsstrukturen haben werden, jetzt mit der Neuwahl. Der dritte Punkt ist, dass auch innerhalb des Landesamtes für Flüchtlinge auf der Führungsebene viele Wechsel stattgefunden haben. Das heißt, die warten auf entscheidungsfähige Führungskräfte und die müssen auch da sein.
Sie hören das Vis-à-vis im rbb24-Inforadio im Gespräch mit dem Berliner Psychologen und Sozialunternehmer Friedrich Kiesinger. Herr Kiesinger, im Zusammenhang mit Ihnen spricht man ja immer wieder vom Sozialunternehmer. Ich hatte das ja selber jetzt schon ein paar Mal so Sie betitelt. Was macht Ihrer Meinung nach diese Bezeichnung aus? Würden Sie sich selbst überhaupt so bezeichnen oder ist das ein medialer Begriff?
Nein, das ist eher ein medialer Begriff. Ich weiß auch nicht, ob mir der so gefällt. Aber Fakt ist, wir sind mit den Aufgaben gewachsen. Wir haben angefangen als kleine Selbsthilfegruppe, wo sich drei Psychologen eine halbe Erzieherstelle geteilt haben in den 80er Jahren. Und wir haben dann aber angefangen zu wachsen und wir sind so größer geworden, einmal mit den Aufgaben, die uns gestellt wurden, und zum Zweiten mit dem Personal, was zu uns kam, was eigene Ideen und Utopien mitgebracht hat. Das heißt, wir haben psychisch Kranke betreut, die sich töten wollten, haben dann festgestellt, wie wichtig es ist, dass die auch Arbeit finden, haben dann Arbeitsprojekte gemacht, dann Kinder, haben wir Kitas gegründet, dann Schulstationen, dann wir alle werden älter, haben wir Pflegebereiche gemacht, dann haben wir festgestellt, dass die Menschen nicht nur Arbeit, sondern vor allem Wohnraum brauchen. Da sie den nicht gefunden haben, haben wir zwei Hochhäuser von der Stadt gekauft. Bis die abbezahlt sind, da bin ich schon längst tot. Aber wir dürfen in der Zwischenzeit entscheiden, wer da drin wohnt. Und schwupps, haben wir 100 neue Arbeitsplätze geschaffen. Oder jetzt im Flüchtlingsbereich. Jetzt sind wir dabei, Bildungsbereiche zu entwickeln, um diese jungen Menschen, die mit noch ganz hohen Motivationen kommen, dass die nicht chronifizieren in der deutschen Bürokratie. Und das bietet eben unsere Gesellschaft auch zu überlegen, wie können wir helfen, was können wir machen und wie können wir so auch politisch unabhängiger sein und nicht nur von einem Sozialkartell inklusive zuständiger Verwaltung und Politik quasi dann dominiert werden. Und wenn das soziale Unternehmer heißt, okay.
Sie selbst sind ja auch Psychologe, helfen Geflüchteten psychologisch. Jetzt mit den ukrainischen Geflüchteten läuft das genauso ab. Wie kann man sich das vorstellen? Wie können die Ukrainerinnen und Ukrainer psychologische Hilfe von Ihnen bekommen?
Albatros ist Teil des Berliner Krisendienstes. Wir haben vier ukrainisch- und russischsprachige Psychologen eingestellt, die täglich sowohl persönlich als auch über Telefon als auch über Online-Strukturen erreichbar sind und mithelfen. Und dort sitzen dann Kolleginnen, die eben die Sprache und die Kultur kennen und die dann den Menschen entsprechend betreuen. Wenn der Mensch jetzt perspektivisch vielleicht zurückgeht in die Ukraine, weil er seinen Bruder, Ehemann, Sohn oder wie auch immer oder das Haus sucht, und dann können wir ihn begleiten über Online-Strukturen in diesem Prozess. Und wenn er wieder zurückkommt, weil vielleicht das Haus zerbombt ist, was wir erleben, dann wird er in diesem Prozess quasi weiter begleitet.
Wie verstehen Sie diese Arbeit? Ist das nur, in Anführungszeichen, eine psychologische Hilfe für die in der Ukraine lebenden Menschen? Oder kann man das schon als politische Arbeit ansehen? Also Stichwort Resilienz schaffen gegen Waffen, wenn man den Leuten in der Ukraine hilft.
Na, erstmal hat der Krieg ja die Bedeutung, dass eindeutig klar ist, dass die Ukraine zu Europa gehört. Also ich glaube, das ist jetzt uns allen klar. Und in dem Sinn ist es auch eine, auf der Metaebene eindeutig Politik, was wir machen, dass wir die Menschen unterstützen. dass wir Resilienz, also Widerstandsfähigkeit gegenüber Traumata, gegenüber schrecklichen Erlebnissen oder auch chronischen Überforderungen unterstützen. Das machen wir sowieso auch für die Berliner Bevölkerung. Dafür sind unter anderem Psychologen da.
Was erleben Ihre Kollegen und Kolleginnen? Mit was für Problemen kommen die Menschen an und wie kann ihnen geholfen werden?
Von den bisherigen Erfahrungen sind die Menschen einfach erstmal froh, wenn sie dann Fachleute in ihrer eigenen Sprache, in ihrer eigenen Kultur hier in Berlin erleben, sind sie erstmal einfach erleichtert. Sie brauchen keine Übersetzer, sie können so reden, wie ihr Mund gewachsen ist und erleben quasi auch, wie andere Fachgruppen, in dem Fall Psychologen, schon hier Teil des Gesundheits- und Sozialsystems sind und fassen darüber auch Mut, ihre eigenen Berufe in Deutschland einzubringen.
Wie schon besprochen, nimmt ja mit der Zunahme der Flüchtlingszahlen wieder das Interesse an Ihnen zu. Sie sind mehr gefragt vom Senat und auch von Journalistinnen und Journalisten wie von mir. Gleichzeitig bedeutet der Andrang der vielen Schutzsuchenden für Sie als Einrichtungsbetreiber auch, dass Sie beruflich natürlich stark unter Druck geraten oder wiederkommen. Wie geht es Ihnen? Sind Sie müde?
Nee, ich bin eher hoch motiviert. Mir macht es einfach Spaß zu gestalten und meine Kollegen, also wir freuen uns, dass wir mithelfen können, dass wir Subjekte sind und nicht nur Opfer der Situation.
Wir haben ja jetzt viele Missstände in der Berliner Politik angesprochen, dass alles zu schleppend geht, dass man viel früher hätte vorbereiten können. Das ist natürlich auch ein bisschen frustrierend für Sie, der immer wieder davon gesprochen hat und das eingefordert hat. Was macht Ihnen in so einer verschleppten Situation dennoch Hoffnung?
In Demokratie heißt ja auch, dass man seine Stimme erhebt und dass Politik, die vieles leisten muss, auch mitbekommt, wo es brennt. Und so ein System mit Medien, wie jetzt mit Ihnen, hat auch eindeutig Erfolge. Also ich erlebe jetzt zum Beispiel über die Gespräche mit Fernsehen, mit Printjournalisten, mit Radiojournalisten, dass die Politik das sehr wohl mitbekommt. Außerdem haben wir Wahlkampf die nächsten Wochen. Und je mehr wir auch den Finger darauf legen, auf die Brennpunkte, umso eher kriegt Politik das mit und wird auch ein bisschen geschubst, was zu tun.
Herr Kiesinger, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Gut, dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.